Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heimen.
Der weiße Hai ist Vergangenheit. Seit Donnerstag heißt es jetzt Hai-Alarm am Müggelsee. So heißt nämlich der neue Film von Sven Regner und Leander Hausmann. Und ausgerufen wird dieser Hai-Alarm von keinem Geringeren als dem Bürgermeister von Friedrichshagen, gespielt von Henry Hübchen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Hübchen, in einer Filmkritik war zu lesen, dass dieser Film sicherlich einer der ungewöhnlichsten Filme des Jahres sei. Würden Sie dem zustimmen?
Das wäre natürlich ganz toll, weil das hört sich ja gut an.
Das hört sich super an.
Man möchte ja gerne ungewöhnliche Sachen sehen.
Also er ist auf jeden Fall schräg. Ich glaube, das kann man sagen. Ich habe mir den Bauch gehalten vor Lachen, als ich den Film gesehen habe. Hatte aber die ganze Zeit den Eindruck, da haben Regner, Hausmann und die ganzen Schauspieler wahrscheinlich auch schon bei den Dreharbeiten permanent gelacht. Stimmt das oder ist das der falsche Eindruck?
Nee, so lustig ist das nachher nicht. Ich habe gelacht beim Lesen des Drehbuchs mehrmals, was ganz selten bei mir vorkommt oder eigentlich nie. Meistens schlafe ich ein beim Lesen von Drehbüchern. Ich habe alleine mit mir gelacht und auch schon beim zweiten Mal lesen. Also das war wirklich schön und ich habe so diesen Humor von den beiden, besonders auch Sven Regner, sehr genossen. Dann nachher, die Arbeit ist eben Arbeit, ja, und da ist dann auch oftmals so ein unbefriedigtes Nachhausegehen auch mal da. Also.
Sie sind sehr, sehr kritisch.
Ja, ja klar.
Wir werden gleich noch mehr über den Film sprechen. Wollen Sie ihn Leute aber auch als Mensch, Henry Hübchen, ein bisschen näher kennenlernen? Ich weiß, Sie geben nicht allzu viel und nicht allzu gerne Interviews. Es ist aber trotzdem schon viel über Sie geschrieben worden. Ich zitiere jetzt mal ein paar Sachen, die über Sie geschrieben wurden und bitte Sie mir zu sagen, ob das Ihrer Ansicht nach auf Sie tatsächlich zutrifft oder nicht, okay? Mhm. Konkurrenzdenken ist im Fremd.
Ja, irgendwie schon befinde ich mich in Konkurrenz, aber ich bin jetzt nicht so ein Kämpfer, der unbedingt mit breiten Ellenbögen sich da nach vorne schieben muss.
Der Partyverweigerer.
Ja, also Party, ja, Party. Ja, ich bin nicht so jemand, der unglaublich gerne feiert und jede Sache zum Anlass nimmt, um eine Feier zu starten. Selbst der Geburtstag ist da nicht dafür da. Also ich verweigere das. Stimmt. Aber es kommt schon mal vor, wenn ich in Laune bin, dass dann durchaus ein Fest passiert. Aber ich brauche keine Anlässe.
Ein Familienmensch.
Würde ich ja sagen, die Familie wahrscheinlich. Ich bin schon, beschäftige mich schon relativ viel mit mir selber und das ist natürlich nicht so schön.
Sie haben inzwischen 5 Enkel, glaube ich, ne?
Ja gut, die habe ich ja nicht selber gemacht. Also da habe ich keinen Beitrag, gar keinen.
Naja, indirekt ja schon.
Ja gut, da kann aber auch 0 bei rauskommen. Also Sie können ja 100.000 Töchter und Söhne haben. Und keine Enkel. Nee, die waren fleißig, die Töchter.
Er ist konfliktscheu.
Nee, gar nicht. Aber ich bin eben harmoniebedürftig. Also, und möchte geliebt werden.
Ach, das wollen Männer ja meistens, ja.
Naja, das hat auch mit dem Beruf was zu tun. Mit diesem Beruf zeigt man sich ja sehr viel. Man gibt sein Innerstes nach außen, man gibt Gefühle, auch private Sachen zeigt man und man ist sehr verletzlich, weil man sein eigenes Instrument ist. Ein Maler, der malt ein Bild und dann kann man dieses Bild gut finden oder schlecht. Da wird zwar auch über den Maler geurteilt, aber immer noch über das Bild. Beim Schauspieler ist dann immer die Person da. Also der Maler würde das Bild in die Ecke hauen unter Umständen, drauf rumtrampeln mit großem Frust. Ich kann mich ja nicht selber schlagen, also das wäre natürlich vollkommener Unsinn. Nee, also diese Verletzbarkeit in diesem Beruf, die ist sehr, sehr groß.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Hübchen, wir hatten es ja schon kurz angesprochen. Sie gelten als jemand, der Drehbücher sehr kritisch liest und auch gerne mal Filme ablehnt. Was hat Sie dazu gebracht, mitzumachen, als Sie das Drehbuch von Leander Hausmann und Sven Regner gelesen haben?
Ich fand das Drehbuch schön und das ist ein Grund. Dann gibt es den Grund, dass ich mit Leander sehr lange bekannt, ich kann fast sagen befreundet bin. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass ich ein großer Fan von Sven Regner bin und ich unbedingt ihn kennenlernen wollte und mit ihm was machen wollte. Dann gibt es die Produzenten, die Firma X-Filme, denen bin ich sehr verbunden. Also das ist schon sehr, sehr viel Gründe, um einen Film zu machen. Ich mache schon Filme bei 10% davon.
Sie haben ja noch mehr gemacht. Sie haben auf Ihre Gage verzichtet und sind stattdessen Mitproduzent des Films geworden. Haben Sie sowas schon öfters gemacht?
Nein, aber ich würde es immer wieder machen. Es war wenig Geld da und man kann natürlich bei den Schauspielergagen gut sparen. Wichtig ist, dass die Leute, die da von Anfang bis Ende täglich arbeiten, also die Bühne, die Maske, die Fahrer, Kostüm, Licht und so, die müssen bezahlt werden. So, aber ich denke mal, der eine oder andere Schauspieler kann noch mal auf eine Gage verzichten, wenn er Lust hat, dass ein Film gemacht werden soll. Oder mit einer sehr geringen Gage zufrieden sein. Ich bin in der Lage gewesen, dass ich das machen kann, konnte trotzdem meine Miete weiter bezahlen und dann mache ich das gerne. Und dann haben wir auch einen Modus gefunden, dass sollte der Film wirklich Erfolg haben, das durchaus was dann mit meinem Portemonnaie zu tun hat. Ich gehe gerne in ein Risiko und bin von dem Film in einer gewissen Weise überzeugt, aber wir werden es sehen.
Jetzt machen Sie unseren Hörern mal Lust, damit der Film so ein Blockbuster wird und erzählen Ihnen kurz, um was es da geht, wieso sich es lohnt, da reinzugehen.
Na, es lohnt sich, da reinzugehen, weil man offensichtlich sehr unterhalten wird. Es geht, kurz gesagt, um eine Katastrophe, die passiert ist. Also es ist eine Hand gefunden worden im Müggelsee, wo sich herausstellt, dass diese Hand dem Bademeister eigentlich gehört. Die wurde ihm abgebissen. Offensichtlich ist in diesem See ein etwas Seltsames. Man schließt darauf, es ist ein Hai. Ein Alarm wird ausgerufen. Also es ist eine kommunalpolitische Posse. Und wie der Alarm dann vom Bürgermeister und den Gruppierungen um ihn rum benutzt wird. Es ist ein ironischer, lakonischer, sexistischer, kleiner, schmutziger Streich.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
High Alarm am Müggelsee, so heißt sein aktueller Film. Sie, Herr Hübchen, spielen den Bürgermeister, der den High Alarm auslöst. Und das klingt im Film etwa so.
Ich fasse mal zusammen. Angenommen, da draußen im See ist wirklich ein Hai. Aber nur mal angenommen. Und mal angenommen, dieser Hai ist groß. Und nehmen wir weiterhin mal an, dieser Hai hat Zähne. Und wenn man dann noch annimmt, dass er vielleicht diese Hand abgebissen hat, was würden Sie uns denn in so einem Fall
denn
nächstes
einmal festzustellen, ob das überhaupt...
Nein!
Also, was ist das für ein Typ Mann, den Sie da spielen?
Diese Figuren in dem Film, die haben ja alle keine Namen. Also es gibt eben den Bürgermeister, es gibt den Polizisten, es gibt den Bademeister.
Den Haijäger,
den Fischexperten. Es sind so Stereotypen, wie so in der Commedia dell'arte, Harlequin, Dottore, Brighella. Also der Bürgermeister, der ist nicht groß charakterisiert. Der hat keinen psychologischen Hintergrund und so. Das ist der Bürgermeister. Stereotyp, wie man sich einen Bürgermeister vorstellt.
Also ein Bürokrat eher.
Ja, aber ein eitler Kerl und der an der Macht sein will und die Macht auch verteidigen will.
30 Drehtage gab's, das ist ja nicht gerade viel. Gab's mal die Gefahr, dass es nicht hinhaut?
Es war deshalb auch in 30 Tagen zu machen, weil wir immer am selben Ort waren. Die Basis war in so einem ehemaliges Rathaus von Friedrichshagen und von da in einem Umkreis von 2 Kilometern waren alle Drehorte. Und wir waren sehr lange auch in dem Strandbad von Friedrichshagen. Es war super Wetter und der See lag meistens windstill vor uns. Also das war durchaus zu schaffen und es war sogar locker zu machen. Und zum Teil war es ein bisschen wie Urlaub.
Sie haben ja gesagt, die Dreharbeiten, die waren dann schon ernsthaft. Also es war nicht so, dass wir dauerhaft gelacht haben. Wenn Sie heute den Film sich
angucken. Ja, aber jede Arbeit, also so eine Arbeit, die müssen ganz ernst nehmen. Da ist nichts mit Lachen. Da wird eher geweint. Nein, gar nicht. Vielleicht wird dann, wenn man Muster sieht oder so, oh, ist ganz gut geworden. Aber
über was können Sie denn lachen, wenn Sie den Film jetzt sehen?
Den Film ja nur einmal gesehen und bin da sehr, sehr nah dran. Ich bin wirklich kein Maßstab. Mir muss man den Film in 20 Jahren wieder zeigen oder ich muss ihn ganz, ganz, ganz oft sehen, um so einen Abstand zu bekommen, um eine Objektivität reinzukriegen. Und dann ist es auch so, wenn Sie den Film das erste Mal sehen, sehen Sie ihn nicht. Sie gucken nur auf sich. Ich jedenfalls. Ich versuche das nicht. Versuche den ganzen Film, das ganze Bild zu sehen. Aber immer wieder geht's nur, obwohl da auch noch andere dran sind. Selbst wenn ich nicht dran bin und im Bild bin, gucke ich, was ich da mache. Für einen Mist, zum Teil.
Und ärgern sich dann auch, wenn Ihnen irgendwas nicht so gefällt.
Ja, natürlich, klar.
Können Sie sich denn auch richtig freuen, wenn Ihnen was gefällt?
Auch, ja. Aber gefallen ist eben seltener. Also ich bin schon sehr kritisch und ja, es ist so, kann ich eben nicht ändern. Also bin nicht so schnell zufriedenzustellen mit mir selber.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Zu Gast in Leute ist Henry Hübchen, ein Mann, dessen Namen man sich gut merken kann. Herr Hübchen, wissen Sie eigentlich, woher Ihr Name kommt?
Ja, das habe ich jetzt erfahren. Es gibt so Namensforscher und der hat das mal recherchiert. Und ich will es kurz machen. Der Name kommt aus Polen, abgeleitet von Hubka, irgendwie eingedeutscht. Und Hubka hat was mit Pilzen, mit Schwämmen zu tun. Und er meinte, dass der Name entstanden ist, weil es so Schwammsucher gab, die so Zündmaterial, um Feuer zu machen, gesammelt haben, getrocknet haben. War wohl ein spezieller Sammlerberuf, sage ich mal. So, also ich bin so eine Art Schwammsammler.
Ihre Vorfahren waren das, genau. Sie selbst sind 1947 in West-Berlin geboren. Ihr Vater war Techniker, die Mutter Buchhalterin. Und während ja viele Ende der 40er Jahre vom Osten Deutschlands in den Westen ging, hat es ihre Familie genau umgekehrt gemacht. Sie sind 1949 von West-Berlin in den Osten umgesiedelt. Wieso das denn?
Berlin war in Besatzungszonen eingeteilt. Und wir wohnten, oder meine Eltern, in der französischen Besatzungszone. Und mein Vater hat die Möglichkeit gehabt, dann in der sowjetischen Besatzungszone in einem AEG-Betrieb, der von den Russen verstaatlicht wurde, einen besseren Posten zu bekommen, den er bei Siemens nicht hatte. Der war so Konstrukteur, so ein kleiner Konstrukteur und fing da irgendwie an, sogar schon als Assistent vom Produktionsleiter. Also, weil natürlich die technische Intelligenz solche Betriebe verlassen hat. Deshalb waren viele freie Stellen da. Und da ist mein Vater eben hingegangen, hat besseres Geld verdient, bessere Lebensmittelkarten und eine 2,5-Zimmer-Wohnung für Frau und Kind. Die Frage Ost-West stand da nicht.
Das war damals noch nicht.
Nein, das war einfach, das war eine Besatzungszone und irgendwann wird das überhaupt alles neutral oder weiß ich, wie das weitergehen wird. Der hatte allerdings keine Angst vor den Russen. Mhm. Also der war jetzt nicht so indoktriniert. Aber das war vollkommen offen, solange diese Stadt, die Stadt war eine Stadt mit Besatzungszonenende.
Hat Ihr Vater denn an den Sozialismus auch geglaubt?
Der war 25, als der Krieg zu Ende war. Der war einer von den wenigen, die diesen Krieg in diesem Alter überlebt haben. Das waren ja alles junge Männer zwischen 20 und 25 oder bis 30 oder was, die alle gestorben sind. Waren ja keine Rentner oder Greise, die in den Krieg gezogen sind. Der hat diesen Krieg überlebt und der hat eins gesagt, das nie wieder. Und nicht mit den Leuten, die das angezettelt haben. Also der hatte schon eine große große Überzeugung oder ein Glauben, hier muss eine andere Gesellschaft entstehen, wo sowas nicht mehr möglich ist.
Wie haben Sie denn selber, Sie waren 14, glaube ich, als die Mauer gebaut wurde. Wie intensiv haben Sie das mitbekommen?
Ja, ich habe es natürlich mitbekommen. Ich war im Urlaub am 13. August, war mit meinen Eltern irgendwo an der Ostsee und hab das aber, die Tragweite, hab das nicht so empfunden. Ich war auch 14.
Standen andere Dinge für Sie im Vordergrund?
Das sowieso, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass das eine, wie lange war die denn, eine 40-jährige Teilung ist. Gar nicht im soweit nie gedacht. Ich hatte ein Problem, dass ich die Schule gewechselt habe, von Köpenick nach Mitte, da mit der Oberschule anfing und dachte, das ist ja prima, wenn du im September dann da anfängst, da kannst du, bist ja schon in Mitte, da hast du nicht mehr weit zu deiner Oma in Haselhorst und da fährst du mal zu deiner Oma direkt von der Schule. Das war auf einmal nicht möglich. Im Nachhinein sieht das natürlich dann immer alles anders aus.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind ja ein großer Wassersportler. Kannten Sie den Mückelsee schon von Kindheit an?
Ja, klar. Ich bin im Segelverein groß geworden mit meinen Eltern. Und als Jugendlicher so bin ich da Regatten gesegelt auf dem See.
Sie sind später sogar zweifacher DDR-Meister im Brettsegeln geworden, also sprich Surfen in den 80er Jahren. Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben damit?
Das hat im Grunde mit meiner Segelkarriere nichts zu tun. Erst sehr, sehr viel später, als ich schon in Berlin am Theater war, glaube ich, kam dieses Windsurfen auf als Sportart. Also man kann mit einem Brett auf dem Wasser lang gleiten und braucht dazu keine Welle. Und man braucht keinen Segelverein, um sein Boot dort irgendwo hinzustellen. Also man kann das aufs Dach legen, kann irgendwo hinfahren. Das fand ich auch besonders gut, weil ich habe Vereine gehasst, diese Vereinsmeierei, bis heute, also gehe in keinen Verein. Ja, und dann habe ich so, ich sag mal, wenn sie Theater spielen, wenn sie immer auf der staubigen Bühne sind, wenn sie in den Probebühnen sind, wenn sie in den, damals habe ich auch öfter mal Synchron gemacht, in den Synchronkellern und Studios, so wie hier, ihr habt ja sogar ein Fenster, da hatte ich schon dann als Gegenpol so eine Lust an die frische Luft, aufs Wasser. Und ja, habe ich das gemacht und das hat Spaß gemacht. Und wenn ich dann sowas mache, dann nicht bloß so rumschippern, dann hatte ich auch natürlich auch einen Ehrgeiz, dort
gut zu werden,
an Regatten teilzunehmen, weil ich bin da richtig ehrgeizig. Ja, der Ehrgeiz hat mich dann so weit getrieben, dann doch zweimal da Meister zu werden. Aber es war eine Sache, die ich total nebenbei gemacht habe, so aus Spaß.
Ihre Kindheit war ja dann auch später, als Sie wieder gesurft haben, dann offensichtlich auch sehr vom Grün, also von der Natur geprägt. Haben Sie in Ihrer Kindheit oder Jugend auch mal irgendwelche Repressalien zu spüren bekommen des sozialistischen Systems? Oder war das einfach so eine ganz idyllische Kindheit und Jugend?
Also in diesem Verein war es erstmal so, dass der gesponsert wurde, besser gesagt bezahlt wurde, getragen wurde von diesem Industriebetrieb, Transformatorenwerk Karl Liebknecht. Das heißt, ich konnte so mit 50 Pfennig Mitgliedsbeitrag dort sein und habe dann so ein Boot gestellt bekommen und bin mit einem Vorschuttmann, erst war es ein Freund von mir, dann jemand anders und so, sind wir gesegelt. Also das war eine unheimlich privilegierte Lage, die wir da hatten. Wir hätten uns nicht so ein Boot kaufen können. Also jetzt mal zu Repressalien.
In der Schule?
In der Schule. Da kann ich nicht mit dienen. Ich meine, ich habe die Lehrer zum Teil doof gefunden und bin in die FDJ eingetreten, weil alle in die FDJ eingetreten sind. Zum Beispiel, als ich in die Oberschule kam, es war genau nach 61, nach dem Mauerbau, da haben wir hat der Lehrer gesagt, so pass mal auf, jetzt als erstes, wenn wir jetzt hier in Zukunft lernen wollen, werden wir uns mal alle gemeinsam verpflichten. Und zwar erstens zum ehrlichen Lernen. Der zweite war, keine NATO-Sender hören. Also es war eben gerade diese Konfrontation. Ja, keine NATO-Sender hören. Naja, kannst dich auch verpflichten. weil das kann ja keiner kontrollieren. Natürlich haben wir NATO-Sender gehört ohne Ende. Und die dritte war, teilzunehmen an der vormilitärischen Ausbildung. Und da ich immer eine Aversion hatte gegen so militärischen Sachen und so, also habe ich mich nicht verpflichtet. Entweder habe ich es verdrängt oder ich habe da keine Probleme bekommen, dass ich glaube, es waren nur zwei in der Klasse, die sich da nicht verpflichtet haben. Das war wunderbar, als die dann immer so irgendwie mal einmal im Jahr so zwei Wochen so eine vormilitärische Ausbildung, mussten wir nicht mit oder haben wir dann nicht mitgemacht. War kein Problem. Ich habe trotzdem das Abitur gemacht und dass ich nur mit 2, weiß ich, was ich gemacht habe, hat was mit mir zu tun gehabt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Hübchen, ein bisschen hatten wir ja schon über Ihre Kindheit gesprochen, die stark vom Wassersport geprägt war. Aber Sie haben auch als Kind schon mal Studioluft geschnuppert. Als Zehnjähriger hatten Sie einen Auftritt in einem Fernsehspiel. Wie kam es dazu?
Ausgesucht in der Schule.
Also kam jemand, hat gesagt, ich suche einen Jungen
Wir suchen einen Jungen. Heute würden sie ein Casting machen. Da sind sie durch die Schulen gegangen und haben die Klasse. Und dann wurde ich da eingeladen. Ich glaube, ich habe nicht mal vorgesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ja klar, mache ich. Ist ja prima. Ja, mache ich gerne. Und dann gab es eben so eine erste Rolle in so einem Kinderfernsehspiel. Damals noch live. Fernsehen live. Und dann habe ich danach noch mal was gemacht und dann mal eine Zeit lang so eine Kultursendung, so eine Pioniersendung, wo ich als Atze Icke immer über die neuesten Nachrichten im Kulturleben der Pioniere berichtet habe, sozusagen.
Mit 18 haben Sie im Indianerfilm mitgespielt dann?
Ja, das war aber, da wollte ich nicht Schauspieler werden, das war... War auch so, kamen die in die, kurz vorm Abitur war das und so, wir machen Indianerfilm, suchen ein paar Junge, paar Jungs, 18, sah auch sehr jung aus und so. Und da haben sie zwei, mich und noch jemanden ausgesucht und das hat mir sehr gut gepasst, weil es nach dem Abitur dann in den Sommerferien war und ich wunderbar Geld verdienen konnte. Also die anderen sind Kellnern gegangen oder weiß ich, was die gemacht haben. Ich habe auch mal 4 Wochen in so einem Betrieb am Band gearbeitet. Ist natürlich besser als am Band zu arbeiten. Klar. So in so einem Film so als kleiner Steller rumzuspielen. Also ich habe dann natürlich gemerkt, dass es auch nicht so lustig ist, immer eine Perücke aufzuhaben, in der prallen Sonne zu stehen und dass es auch zum Teil unglaublich langweilig ist beim Drehen. Aber unterm Strich war es interessant, aber ich wollte nur Sommergeld verdienen sozusagen. Ich wollte nicht Schauspieler gar nicht
werden. Der große Funke war noch nicht übergesprungen. Sie haben auch angefangen und haben Physik studiert.
Ich sage mal was, ich im Gegenteil, in dieser Kinderzeit da, als ich da diese Fernsehspiele machte, da habe ich eigentlich Schauspieler vollkommen bescheuert gefunden. Ich fand die richtig doof. Jedenfalls
warum?
Die ich da kennengelernt habe. Ja, warum? Weil die alles gemacht haben, was der Regisseur gesagt hat und relativ devot sich verhalten haben.
Sie haben aber dann erstmal Physik studiert.
Ja, aber nicht um Physik zu studieren, sondern ich wollte eigentlich nur Student sein.
Dafür ist Physik ein ziemlich hartes Studium, das muss ich dann
auch so. Na, wusste ich gar nicht vorher, habe ich dann erst gemerkt. Aber nein, es war vollkommen klar, bei mir in der Familie, aber auch so um mich rum in den Familien. Abitur, dann studieren. Da gab es nichts dazwischen.
Was hat Sie denn dann bewegt, das Physikstudium zu schmeißen und auf eine Schauspielschule zu gehen?
Na, erstmal habe ich dann eben irgendwie, dachte ich, naja, machst du Physik, da kannst du so, das ist ja auch sowas wie Philosophie auch, alle großen Physiker waren Philosophen, da kannst du was über die Welt lernen, bla 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 bla. Natürlich war es
erstmal viel
nicht
Mathe, ne?
So, erstmal viel Mathe, ich habe nichts mehr verstanden in den Vorlesungen. Also ich habe das so ein halbes Jahr oder so gemacht, dreiviertel Jahr, halbes Jahr. Und dann, das geht nicht, macht keinen Sinn. Du musst hier raus, war nicht einfach, weil in der DDR alles geplant war und so viele Studenten waren immatrikuliert. Und noch Moment mal, das ist so geplant und wir können sie nicht einfach rauslassen und so. Ja, und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Jedenfalls hatte ich eine Freundin, die war auf der Schauspielschule und die sagte, geh doch so, bewirb dich doch da in Schöneweide in Berlin an der staatlichen Schauspielschule. Und so, na ja, dann mache ich das erstmal.
Dafür, dass es so unenthusiastisch anfing, ist es ja dann doch noch ganz gut geworden.
Ja, na ja, da haben Sie die Chance, dass Sie sich immer steigern können.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Der folgende Titel stammt von der DDR-Band City und hat ganz viel mit unserem Gast Henry Hübchen zu tun.
Spiel nochmal, es Tango's Ball. Er hat sie nicht vergessen können, das lächelnde Gesicht. War ein stilles Niederbrennen, nie ganz ausgelöscht. Spiel nochmal, es Tango's Ball. Spiel nochmal, as time goes by. Play it again, son, again and again. Play it again, son, again and again. Play it again, son.
Casablanca war das von der DDR-Band City. Und dieser Hit, der stammt aus Ihrer Feder, Herr Hübchen. Den haben Sie komponiert. Wie kam es dazu?
der stammt nicht aus meiner Feder, sondern der stammt aus meinem Rumgeklimper und reingejodelt ins Mikrofon.
Aber Sie haben ihn aufgeschrieben.
Ich habe keine Feder benutzt. Und ich habe ihn auch nicht aufgeschrieben, sondern Nein? Ich habe aufgezeichnet auf meinem Tonbandgerät.
Wow.
So.
Also schon ganz modern.
Nö, ich kann keine Noten schreiben. Ich kann das eben nur so. Ja, und dann habe ich war befreundet mit Toni Kral, der Sänger dieser Gruppe City. Und der hat das gehört, sagt, dort würde er singen. So, dann haben die einen Text dazu organisiert und haben das auf Platte gebracht. Und ich fand das relativ toll, weil wie kommt man schon mit irgendeiner Sache, die man selber gemacht hat, auf eine Platte? War nur mit so einer bekannten Band möglich.
Sie hatten als Schüler ja auch schon eine eigene Band, ne? Welche Art von Musik haben Sie gemacht?
Naja, das, was alle damals gemacht haben, 3 Gitarren, Schlagzeug und haben alles nachgespielt, die Musik der Anfang 60er Jahre. Herman Hermits, Kings, irgendwas von Beatles auch und ja, so nachgespielt.
Ernsthaft an eine eigene musikalische Karriere haben Sie nie gedacht?
Nee, weil ich gemerkt habe in dieser Zeit, dieser Schulband, dass in der Band talentiertere Musiker waren. So scharf war ich nicht darauf, so ein Rock'n'Roller zu werden. Also wenn ich mehr Talent gespürt hätte, vielleicht.
Machen Sie heute noch Musik?
Ja, zu Hause immer so klimper, immer mal so ein bisschen rum, wenn ich Zeit habe.
Also mit der Musikerkarriere, das war nichts? Mit der Schauspielerkarriere?
Nee, muss man ja auch nicht mal. Ach, Musikerkarriere.
Dann umso mehr.
Die sind ja auch nicht, reichen ja auch oft nicht lange. Das ist ja auch ein harter Job, sich da durchzuhauen.
Schauspieler war auch oft, ne?
Ja, aber heute könnte ich es auch nicht mehr. Aber damals war dieser Beruf geschützt. Sie mussten, um den Beruf ausüben zu können, ein abgeschlossenes Studium haben, und zwar von der richtigen Schule.
In der DDR saß man auch nicht auf der Straße als Schauspieler, sondern
das
wurde
erstens,
man
und dann war garantiert nach der Schule zumindest 2 Jahre ein Engagement irgendwo am Theater. Und da gab es 3 oder 4 Schulen und Ende. Da gab es nicht irgendwelche Workshops oder irgendwelche Privatdozenten, die Stunden gaben. Also Seiteneinsteiger gab es nicht, das war relativ vorgezeichnet. Wenn man in so einer schon mal so ein Studium beendet hatte, also geschafft hatte, erst mal rangekommen ist, und dann war eigentlich möglich, den Beruf auszuüben. Inwieweit man dann noch größeren Erfolg hat und nach Berlin kommt, ans Theater, sogar Filme machen kann, ja, da kommt noch das eine oder andere dazu. Aber heute, glaube ich, ist es viel, viel, viel komplizierter.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Hübchen, Sie waren ja schon vor der Wiedervereinigung der Star der Berliner Volksbühne. Nach der Wiedervereinigung kamen Sie plötzlich im Film ganz groß raus. Bundesweit bekannt wurden Sie durch Dani Levys Film Alles auf Zucker. Sie haben da die Hauptrolle gespielt. War Ihnen von Anfang an klar, diese Rolle in diesem Film, das ist es?
Mir war von Anfang an klar, dass das ein sehr gutes Drehbuch ist. Also ein Drehbuch, was man eben ganz selten in die Hand bekommt. Und wir haben ja den Film auch in sehr kurzer Zeit gemacht, ich glaube in 25 Tagen. Und dass dann daraus ein wirklicher Zuschauererfolg auch wurde. Und der Film gefällt mir übrigens auch. Also, und ich habe den irgendwann mal wieder gesehen. Komischerweise, er gefällt mir jetzt fast besser als früher. Ja, das war natürlich wunderbar. Und dass ich dann auch noch einen Preis bekomme, den bekommen sie ja nicht einfach. Da brauchen sie eben so ein Drehbuch, da brauchen sie so eine Regie, da brauchen sie so eine Konstellation mit den Partnern, eine super Besetzungskonstellation, die der Dani Levy da geschaffen hat. Also sie brauchen ganz viel Elemente.
Die passen.
Und dann kann es sein, dass sie als Spieler also und als Figur so zu sehen sind. Das ist keine Leistung von dem Schauspieler allein.
Vor kurzem waren Sie zu sehen in Jesus liebt dich als Erzengel Gabriel oder in Huck Finn. Auf der Kinoleinwand drehen Sie aktuell gerade was?
Nee.
Gerade Pause?
Also drehen ist immer Pause. Ich habe voriges Jahr 3 Filme gemacht. Das sind etwa, Amerika, weiß ich, über, also sagen wir mal 70 Drehtage. Das Jahr hat 365 Tage. Also selbst wenn ich 3 Filme mache mit großen Rollen, bleiben noch, Sie können besser rechnen.
Bleiben noch Freizeit übrig.
Bleiben noch ganz viele Tage übrig. Und dieser Beruf ist dazu da, dass er, also als Schauspieler, man kann nicht ständig drehen. Also da müsste ich ein Moderator werden und eine Sendung moderieren und jeden Tag im Fernsehen zu sehen sein. Das kann man ja wahrscheinlich machen. Und da hat man genug Zeit für andere Dinge auch.
Das machen Sie, wenn Sie nicht drehen? Segeln?
Nee, hallo. nein, ich kümmere mich natürlich um das ein oder andere Projekt, was ich mit dem einen oder anderen Regisseur vorhabe. Ich lese Bücher, ich lese andere Sachen, um auch immer wie so ein Trüffelschwein zu suchen, könnte man daraus etwas machen? Also, dass ich das vielleicht vorschlagen kann, jemanden, einen Produzenten oder in Verbindung mit dem Regisseur und so. Also, ich kümmere mich schon so um Arbeit und ja, und dann habe ich auch sehr viel private Dinge zu tun irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt seit 3 Monaten, wann war mein letzter Drehtag, war irgendwie Anfang November, jetzt haben wir März, also 3 Monate, nee, Anfang November, 4 Monate nicht gedreht. Ich habe jeden Tag irgendwas zu tun gehabt. Ich kann es Ihnen nicht sagen.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für den Film High Alarm am Müggelsee. Und ich habe jetzt noch ein kleines Geschenk für Sie, das Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife jetzt mal kurz hier in die Tasche. Das ist wirklich was ganz Kleines, damit Sie künftig sogar High Alarm im Wasserglas ausrufen können, habe ich hier diese wunderschöne Eiswürfelform für Sie. Oh. Eine Eiswürfelform in Form von Haiflossen. Und wenn Sie da Wasser reinfüllen und das gefrieren, kriegen Sie 6 Haifischflossen raus.
Und die schwimmen?
Die schwimmen dann. Dann können Sie mal abwarten, wie Ihre Gäste reagieren, wenn Sie den nächsten Cocktail servieren, auf den eine Haifischflosse schwimmt.
Danke.
Danke für das Gespräch und viel Erfolg.
Danke. Tschüss.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.